ARD Sounds.
Die Fregatte 126 ist ein einzigartiges, ein besonderes Schiff mit herausragenden technologischen Fähigkeiten. Und sie steht, wenn Sie so wollen, für mich symbolisch für drei Dinge. Sie steht für die Zeitenwende, für Deutschlands Einsatz für die internationale Ordnung und sie steht für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit.
So klang das noch im Juni vor zwei Jahren bei der ersten Kiellegung der Fregatte vom Typ F-126 in Wolgast. Aber jetzt hat Verteidigungsminister Pistorius das größte Rüstungsprojekt in der Geschichte der Marine gestoppt. Darüber sprechen wir gleich.
Russland hat möglicherweise viel stärker als bisher bekannt versucht, Deutschlands Gasversorgung zu sabotieren. Dazu gab es heute Durchsuchungen.
Neue ukrainische Angriffe auf die Krim haben einen Stromausfall für hunderttausende Menschen auf der Halbinsel ausgelöst.
Benzin und Diesel, seit Wochen extrem teuer, dafür hat der Iran-Krieg gesorgt, aber auch andere Güter steigen bei uns immer weiter im Preis. Die deutsche Wirtschaft allerdings sieht die Perspektive nicht so düster, wie man eigentlich denken könnte.
Und in den Konflikt zwischen Israel und dem Libanon kommt möglicherweise Bewegung.
Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Mittwoch, dem 24. Juni um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Michael, es sollte das größte Projekt der deutschen Marine seit Jahrzehnten werden. Betonung auf sollte. Für viele Milliarden wollte sich die Bundesrepublik neue Fregatten beschaffen vom Typ F-126. Ja, daraus wird jetzt nichts, ne?
Ganz genau. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat da jetzt den Stecker gezogen, sozusagen. Es ging eigentlich um 6 Fregatten modernster Art. Die sollten eigentlich 10 Milliarden Euro insgesamt kosten. Und ja, wie das bei solchen Projekten ja leider häufig ist, erst gab es Verzögerungen und jetzt ist klar, die Kosten laufen aus dem Ruder.
10 Milliarden sollten es sein. Und jetzt?
Geht das Bundesverteidigungsministerium von mehr als 18 Milliarden Euro aus, plus X. Schuld ist der beauftragte niederländische Schiffsbauer, die Firma DSNS, heißt es aus Berlin. Erst gab es dort IT-Probleme mit der Konstruktionssoftware und dann war klar, es wird deutlich teurer. Natürlich aber braucht die Marine neue Schiffe, die alten, die sind deutlich in die Jahre gekommen. Was nun? Das weiß aus Berlin Oliver Neuroth.
Jetzt ist der Plan, andere Kriegsschiffe für die Marine zu kaufen, Fregatten vom Typ MEKO A200. Das sind kleinere Schiffe, einige Militärexperten sprechen von einem Kreuzer Light oder einem kleinen Zerstörer, also eigentlich das Gegenteil von dem, was die F-126 sein sollte. Aber die MEKO-Schiffe sind ungefähr das, was viele Marinen weltweit als ihre Standardfregatten sehen. Sie sind ebenfalls für die U-Boot-Jagd gedacht, haben aber eben weniger Platz an Bord für Munition zum Beispiel und auch eine geringere Reichweite. Trotzdem heißt es von der deutschen Marine, diese MEKO-Schiffe können den Kernauftrag der Marine erfüllen und auch die NATO-Verpflichtungen. Jetzt soll schnellstmöglich der Haushaltsausschuss des Bundestages über den Kauf von 8 dieser Schiffe entscheiden.
Was heißt das denn jetzt für die betroffenen Schiffbauunternehmen im Norden?
Ja, die Politiker, die wollten da heute nicht von Gewinnern und Verlierern sprechen, aber trotzdem, es gibt Firmen, die jetzt in die Röhre gucken und andere, die profitieren von diesem Schritt. Das erklärt uns NDR-Reporterin Katharina Seiler.
Das bedeutet, dass der Schiffbauer NVL, Naval Vessels Lürssen, nun nicht mehr an den Fregatten vom Typ F-126 weiterbauen wird. Davon sind in erster Linie die Jadewerft in Wilhelmshaven, Blohm und Voss in Hamburg und die Peenewerft in Wolgast betroffen. Stattdessen kann nun die TKMS-Werft in Kiel und die Rönnerwerft in Bremerhaven hoffen. Denn als Ersatz plant das Bundesverteidigungsministerium, insgesamt 8 Fregatten vom Typ MEKO zu bestellen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Bastian Ernst hofft, dass aber nicht nur diese Standorte von dem neuen Auftrag profitieren werden.
Also am Ende des Tages hoffe ich, dass niemand verliert. Ich glaube, wir haben natürlich jetzt mit der TKMS, die das als Generalauftragnehmer übernehmen, eine erfahrene Werft, ein erfahrenes Unternehmen, die jetzt aber breit auch die deutsche Industrie einbinden muss. Das sind dann auch Zulieferer, gerade der Mittelstand, die natürlich beim F-126-Projekt schon teilweise Geld ausgegeben haben, die Aufträge natürlich in den Büchern haben, die damit geplant haben, die Personal eingestellt haben. Und auch die Lürssen, die eine sehr gute Werft und ein sehr gutes Unternehmen ist, muss einbezogen werden.
Die Verteidigungspolitiker des Bundestages halten es für richtig, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, den Bau der F-126 nicht weiter zu verfolgen. folgen. Am Ende hätten die Zweifel überwogen, dass der Bau der Fregatten rechtzeitig und in einem vertretbaren Kostenrahmen hätte fertiggestellt werden können, sagt auch die Verteidigungsexpertin Siemtje Möller.
Dementsprechend ist es folgerichtig, auf ein Muster zu setzen, das erwiesenermaßen in 3 Jahren zulaufen kann. Und dann auch für die Marine die Anforderungen erfüllt.
Und das werden nun die Fregatten der MEGO-Klasse von TKMS sein. Vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Bundestages, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilt.
Dann hat noch eine weitere Meldung bei uns heute für Aufmerksamkeit gesorgt. Die klingt ein bisschen wie aus einem Agenten-Thriller, ne?
In der Tat. In Berlin und Frankfurt am Main, da hat die Polizei wegen Sabotagevorwürfen mehrere Wohnungen durchsucht. Die Bundesanwaltschaft wirft unter anderem einem 51 Jahre alten Russen vor, dass er vor Jahren dafür sorgen sollte und wollte, die Gasversorgung in Deutschland zu beeinträchtigen. Man kann auch sagen, zu sabotieren. Es geht dabei um eine frühere deutsche Tochterfirma des russischen Gazprom-Konzerns. Das Unternehmen hatte 2022 relativ große Anteile an den deutschen Gasspeichern und sollte verkauft werden, offenbar mit dem Ziel, einen Teil der Gasspeicher außer Betrieb zu nehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium, das hat den Verkauf damals allerdings gestoppt, was möglicherweise die Bundesrepublik, so muss man jetzt sagen, vor großem Schaden bewahrt hat.
Gibt es da jetzt schon Ermittlungsergebnisse?
Nein, da ist noch nichts an die Öffentlichkeit gekommen. Es hat Hausdurchsuchungen gegeben heute. Es wurde mögliches Beweismaterial sichergestellt, heißt es. Ja, und das muss man nun auswerten. Es gab auch keine Festnahmen.
Apropos Russland, der Krieg in der Ukraine dauert heute auf den Tag genau 4 Jahre und 4 Monate. Am Anfang hatte man die Ukraine ja dafür bewundert, der Aggression überhaupt standzuhalten, so dieses David-gegen-Goliath-Phänomen. Dann gab es immer mehr Meldungen darüber, dass die Russen zumindest im Osten der Ukraine Geländegewinne erzielen konnten. Ja, und jetzt hört man immer mehr Meldungen, die dafür sprechen könnten, dass eher die Ukraine im Vorteil ist, oder?
Ja, zumindest dieser Tage kommt die Ukraine mindestens gefühlt wieder etwas in die Vorhand. Immer häufiger kann Kiew Russland und seinem Präsidenten Putin empfindliche Schläge versetzen, etwa bei groß angelegten Drohnenangriffen auf Ölraffinerien. Wir haben die Bilder der großen Rauchsäulen zum Beispiel über Moskau und St. Petersburg ja sicher noch vor Augen. Und immer häufiger wird jetzt eben auch die Krim attackiert.
Mit welchem Ziel denn?
Ja, es geht darum, Nachschubwege der Russen für den Ukraine-Krieg abzuschneiden. Es geht insgesamt auch darum, den Preis für den Krieg für Russland in die Höhe zu treiben. Kiew will, dass die russische Bevölkerung Druck spürt und so die Hoffnung, dass das dann eben Putins Position in Russland schwächt. Und von der russischen Bevölkerung ist auch zu hören, dass nicht nur Benzin knapp wurde und rationiert wird ganz aktuell, es fehlt auch an Grundnahrungsmitteln allgemein, wie Zucker, Buchweizen und Öl, also ganz handelsübliche Dinge.
In der Stadt Sewastopol auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ist nach ukrainischen Angriffen komplett der Strom ausgefallen, ne?
Ganz genau, seit heute Morgen und wohl auch noch mindestens bis heute Abend. Ja, und das ist gerade bei Temperaturen auch dort von etwa 30 Grad natürlich ein großes Problem. In der Stadt leben immerhin mehr als 400.000 Menschen. Von 320 abgefangenen ukrainischen Drohnen in der vergangenen Nacht berichtet Russland außerdem und von 6 Toten.
Wird Russlands Führung denn so langsam nervös?
Es gibt zumindest Hinweise darauf. Moskau hat ja lange probiert, einen Keil ins westliche Bündnis zwischen die Partner im Westen zu treiben. Gerne haben sie dafür ja auch die Sprunghaftigkeit beim Umgang mit Freunden und Feinden, sage ich mal, von US-Präsident Trump ausgenutzt und vergessen dabei Trumps und Putins Handschlag auf dem roten Teppich beim Treffen in Alaska.
Ja, aber gerade heute kommen doch sehr kritische Töne aus dem Kreml in Richtung USA.
Genau, Russlands Außenminister Lavrov sagt, man beobachte, wie Washington sich immer mehr der, so wörtlich, antirussischen Linie und Politik des Westens annähert. Ähnliche Töne gab es auch schon in den vergangenen Tagen. Man kann also festhalten, dass insbesondere die Geschlossenheit kürzlich beim G7-Gipfel inklusive der USA den Russen ein Dorn im Auge ist. Sie können Trump nun offensichtlich nicht mehr so nutzen, wie sie es gerne hätten. Putin, behaupte ich jetzt mal, wird sich all das eigentlich nicht sehr lange weiter so anschauen können. Er ist praktisch gezwungen, darauf in irgendeiner Form zu reagieren.
Ja, und die Angriffe Russlands auf die Ukraine halten ja auch an. Und da werden in der Ukraine Betriebe, die wichtige Güter für den Krieg herstellen oder Teil der kritischen Infrastruktur sind, auch immer wieder zum Ziel russischer Drohnen- und Raketenangriffe. Bei der Masse der Angriffe wird das aber immer schwieriger zu verteidigen auch, oder?
Ja, und bisher mussten sich diese Betriebe außerdem darauf verlassen, dass das Militär anfliegende Drohnen oder Raketen abfängt. Und seit kurzem dürfen sie aber auch eigene Abwehreinheiten schaffen oder eben private Sicherheitsunternehmen beauftragen, die dann für sie die Abwehr übernehmen. Und da bleibt die Frage, ist es sinnvoll, die Abwehr feindlicher Geschosse eigentlich in private Hände zu geben? Frederik Rother ist dem nachgegangen und hat einen dieser Dienstleister für uns besucht.
Ein Feld am Stadtrand von Kiew. Der Ort wird von Yefen Shevchenkos Sicherheitsfirma immer wieder für Drohnentests genutzt. Gleich hebt eine Drohne ab. Es ist die sogenannte schwarze Gurke. Wegen ihrer Form und Farbe wird sie so genannt. Sie ist etwa 50 cm hoch, hat 4 Propeller. Dann geht es los. Die schwarze Gurke schießt plötzlich wie eine Rakete senkrecht in die Luft. Yefen Shevchenko erklärt, was sie kann.
Sehr Interceptor.
Das ist eine Abfangdrohne. Sie jagt russische Shahed-Drohnen. Sie kann Shaheds in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern abfangen. Diese Fähigkeiten wissen ukrainische Firmen, die Teil der kritischen Infrastruktur sind oder nah an der Front arbeiten, zu schätzen. Um sich vor russischen Angriffen zu schützen, können sie seit ein paar Monaten eigene Flugabwehrteams aufstellen oder private Dienstleister wie Yefen Shevchenkos Unternehmen Sherif beauftragen, die Flugabwehr zu übernehmen. Alles auf eigene Rechnung. Es ist ein Pilotprojekt der ukrainischen Regierung. Es gab Anfragen aus der Wirtschaft. Die konnte nämlich bisher keine private Flugabwehr einkaufen oder das Militär beauftragen. Daraufhin hat das Verteidigungsministerium dann tatsächlich einen Beschluss für das Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Unter anderem, um kritische Infrastruktur besser zu schützen und eigene Kräfte zu entlasten. Wenn ein Betrieb Schutz möchte, muss er einen Antrag beim Verteidigungsministerium stellen. Gibt das grünes Licht, kann der Betrieb starten. Die Waffen kommen vom ukrainischen Militär. Das Flugabwehrteam darf aber nicht einfach loslegen, wenn eine feindliche Drohne anfliegt. Für jedes Abfangen, jeden Abschuss braucht es die Erlaubnis des Militärs. In einem Kiewer Wohngebiet hat Sherif ein Zelt aufgebaut. In dem sind die Waffen und Systeme zu sehen, mit denen sie ihre Kunden schützen. Die schwarze Gurke ist dabei, ein Computer, um den ukrainischen Luftraum zu überwachen, und eine sogenannte Bodendrohne. Sie hat 8 traktorartige Räder, eine Ladefläche. Auf der ist ein Geschütztor mit einem großkalibrigen Maschinengewehr installiert. Der Turm kann sich drehen, das Maschinengewehr kann hoch- und runterfahren, alles in Sekundenschnelle. Dass private Teams oder Sicherheitsfirmen Flugabwehraufgaben übernehmen, für die eigentlich der Staat verantwortlich ist, ist weltweit selten. Vadim Kushnikov sieht dennoch erste positive Ergebnisse. Er arbeitet für das Online-Portal Militarni, das zu Militärthemen recherchiert. Zum Beispiel haben die Systeme einer privaten Sicherheitsfirma eine russische Shahed-Drohne mit Düsenantrieb abgeschossen. Und auch einige andere Drohnen, die Russland täglich gegen zivile und kritische Infrastruktur einsetzt. Abschüsse gibt es bisher nur wenige. Von rund 20 Drohnen ist die Rede. Über 40 Firmen aus dem ganzen Land haben nach offiziellen Angaben einen Antrag beim Verteidigungsministerium gestellt. Mehr ist nicht bekannt. Dass durch das Projekt mehr Waffen in private Hände gelangen, sieht Kushnikov nicht kritisch. Denn Militär und Regierung überwachen alles eng, sagt er, zumal ohne Erlaubnis kein Schuss abgegeben werden dürfe. Kushnikov beobachtet generell, dass Staat und private Wirtschaft bei militärischen Themen oft eng zusammenarbeiten. In der Ukraine kann sich die Lage schnell ändern. Aber diese private Flugabwehr ist zumindest eine Lösung für den Moment und eines der Werkzeuge, das in Zukunft auch öfters genutzt werden könnte, um unseren Himmel sicherer zu machen. Bis Ende 2027 will die ukrainische Regierung das Pilotprojekt evaluieren und entscheiden, ob es fortgesetzt werden soll.
Dann blicken wir nochmal auf den Iran und auf das, was alles mit dem Krieg zusammenhängt. Benzin und Diesel sind seit Wochen extrem teuer und immer wieder hieß es ja, es sei nur eine Frage der Zeit, bis eben genau deshalb auch andere Güter bei uns teurer werden. Und das kann man inzwischen auch beobachten. Was denn zum Beispiel?
Glas, Holz, auch Metallprodukte sind beim Preis steil nach oben gegangen, sagt das Statistische Bundesamt.
Hast du da noch konkrete Beispiele?
Dachlattenpreise sind um 12% gestiegen, Glas für Fenster und Türen um 15% nach oben gegangen in nur einem Jahr. Auch Kalk und Bausand haben sich stark verteuert. All das Beispiele, die gerade Hausbauer natürlich im Moment stark betreffen.
Und jetzt sollte man ja denken, dass allein deshalb die Unternehmen in Deutschland mit Blick auf ihre geschäftlichen Aussichten ja laut aufschreien. Ist das denn so?
Interessanterweise nicht. Vielleicht hat man sich, ich sag mal, durch immer neue Hiobsbotschaften auch mittlerweile ein klein bisschen daran gewöhnt, sich an Strohhalme zu klammern. Aber wir wollen hier im Podcast Machtfragen durchaus ja auch Positives vermelden. Und da überrascht es vielleicht, dass das Münchner IFO-Institut nun sagt, die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist natürlich immer noch ein bisschen getrübt, ganz klar, aber perspektivisch hält die sich gerade etwas auf. 9000 Firmen wurden befragt und die Richtung zeigt, zum zweiten Mal in Folge übrigens, nach oben, erklärt IFO-Chef Fuest.
Die Zahl der Unternehmen, die sagen, wir haben Probleme mit der Lieferung von Vorprodukten, die ist nochmal gestiegen. Ist auch kein Wunder, weil noch ist die Straße von Hormuz ja nicht wirklich offen. Insofern ist klar, dass die Lage sich da wohl erstmal noch verschärft, bevor es wieder besser wird. Aber immerhin besteht eben Hoffnung darauf, dass es besser wird.
Aber warum genau soll sie denn jetzt besser werden?
Ja, weil es eben mit diesem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran jetzt eben eine gewisse Planungssicherheit gibt. Die Gespräche in der Schweiz laufen, es steht ein Fahrplan, wie es klappen kann. Es hakt noch bei der Öffnung der Straße von Hormuz, ganz klar. Aber auch dort gibt es ja Berichte, wonach immer mehr Schiffe, zumindest die Meerenge, jetzt passieren können.
Viel wird also darauf gesetzt, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz positiv verlaufen, auch wenn Unklarheiten bleiben. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat ja heute verkündet, dass die Inspektoren wieder in den Iran gehen und in Sachen Atomanlagen ihre Überprüfungen vornehmen können. Das kommt schon überraschend, finde ich.
Das stimmt, aber genauso schnell kam auch das Dementi aus Teheran. Man habe mit Grossi gar nicht gesprochen und soweit sei man in den Verhandlungen auch noch gar nicht, sagt jetzt der Iran.
Aber es gibt möglicherweise Hinweise darauf, ein anderes zentrales Problem anzugehen, vielleicht nicht gleich zu lösen, aber eine Idee zu haben. Und zwar mit Blick auf Israels Einsatz im Südlibanon.
So ist es. Der Iran, der hatte ja das immer wieder zur Bedingung gemacht, dass Israel die Kämpfe im Süden Libanons beendet und sich von dort zurückzieht. Darauf hatte ja auch US-Präsident Trump seinen, ja, vielleicht im Moment gerade nicht ganz so engen Freund Netanyahu gedrängt, den israelischen Ministerpräsidenten, um eben das Abkommen jetzt nicht zu gefährden.
Und da laufen jetzt aktuell Gespräche, oder?
Ja, und zwar zwischen Israel und dem Libanon mit dem Vermittler USA. Die Idee ist, dass israelische Truppen, die im Kampf gegen die Hisbollah besetzten Gebiete an die libanesische Armee übergibt, zur Kontrolle. Darin eingebunden auch die USA, die libanesische Armee überprüfen soll dabei, um eben zu verhindern, dass die Hisbollah sozusagen durch die Hintertür erneut ihre Macht im Libanon ausspielen kann. Ausgang ungewiss, ganz klar, aber ich sage mal, wenn das klappt, dann könnte ein wichtiges Hindernis auf dem Weg zum längerfristigen Waffenstillstand und einem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran aus dem Weg geräumt sein. Sowohl Israel als auch der Libanon bestätigen die Gespräche und den Plan. Das heißt, in dieser wichtigen Frage könnte es Bewegung geben.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.